PPR, Superflex, Tight End Premium. Shedeur Sanders oder Tyler Shuck?
Tyler Shuck.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's, wie steht's?
Ja, alles gut soweit. Nach einem bewegten Wochenende mit NFL-Draft und einem 0:0 im Weserstadion gestern gegen St. Pauli habe ich alles erlebt. Sonniges Wetter, ich kann mich nicht beschweren. Der Draft ist für uns, für Fantasy, eigentlich ja recht gut ausgegangen und dementsprechend alles gut soweit. Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, ähnlich. Also würde dem da ganz zustimmen. Eigentlich ein sehr, sehr hoffnungsvoller Draft. Gute Landing Spots, schönes Draftkapital. Sie haben eigentlich, der Großteil hat es überlebt. Das Prospect, das es am wenigsten überlebt hat, ja, über den diskutiert die ganze, also geht es in ESPN nur noch rauf und runter um Shedeur Sanders. Den hatte ich dich jetzt schon einordnen lassen. War natürlich ein Riesenslide. Ich glaube, ist halt einfach kein flawless Prospect und dann haben sich offensichtlich die Teams gedacht, don't want to deal with this, für den Wert. Aber gut, wir werden sehen, wie das alles ausgeht. Wir sprechen jetzt mal so ein bisschen über die Draft Reaction einfach, ein bisschen die einzelnen Spieler durch, Positionsgruppen, Tiers. Wir lassen das jetzt so ein bisschen laufen. Soll einfach ein ganz lockerer Talk werden heute und in den nächsten Wochen machen wir dann noch ein bisschen mehr. Übrigens schon mal die Ankündigung an die Hörer, die Trades, die holen wir noch nach. Ich bin heute ein bisschen zeitlich begrenzt an diesem Montagabend. Ich treffe mich jetzt dann noch zum Kartenspielen mit ein paar Freunden. Das ist schon länger ausgemacht, deswegen möchte ich die nicht sitzen lassen. Daher haben wir ein bisschen begrenzt nur Zeit, aber wollen das trotzdem nutzen. Phil, als lockerer Einstieg vielleicht erstmal natürlich auch noch der Blick auf das persönliche Interesse. Die Seahawks haben einen ganz soliden Draft gehabt, glaube ich, kriegen ganz okay Grades. Wenn ich dich richtig auf Twitter gesehen habe, dann hast du sogar ein A- an die Seahawks vergeben. Ist das die klassische Fanbrille oder war es wirklich was?
Also von den ersten Runden und man ist ja als Seahawks-Fan wirklich Kummer gewohnt. so viel sei vorweggenommen. Also ich meine, brauche ich dir nicht erzählen, aber es ist ja wirklich, da hat man ja schon einiges gesehen und ich finde eigentlich so die ersten vier Picks waren echt gut. Sicherlich nicht die High-Value-Positions, abgesehen vom Quarterback, aber ja, schon alles irgendwie, glaube ich, recht gute Prospects, also so Zable, wahrscheinlich der beste Interior O-Lineman, Iman Worry, der beste Safety, so Rojo, ein ganz guter Tight End, also, oder ein talentierter Tight End, sagen wir es mal so, also ich glaube, du verstärkst dich, hast da halt Starter auf jeden Fall, Day One Starter gefunden und Milrow, ja, mal sehen, ne, also aber an dem Spot halt auch kein Risiko, ein Late Third da abzugeben oder zu investieren für so einen athletischen Freak, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und wenn der sich auszahlt, das wäre natürlich richtig gut. Gut, und die Late Rounder, ja, muss man halt sehen, ne? Aber nee, macht erstmal irgendwie Mut und sind irgendwie Spieler, wo man optimistisch drauf gucken kann. Wie sie outturnen, wird sich natürlich dann letztlich zeigen.
So ist es. Das wissen wir sowieso nicht. Das kann man irgendwie in 3 Jahren dann rückblickend betrachten. Aber wenn man auf die Vergangenheit schaut, dann gibt es, um vielleicht meine Perspektive auf die 49ers zu teilen, es ist auf jeden Fall selten eine gute Idee, die größten Reaches an Bord zu haben. Und ich weiß es nicht, ich habe natürlich nicht jedes Team da irgendwie analysiert, aber ich glaube, die Niners hatten also 3 ganz brutale Reaches. drin, und zwar halt also in den ersten vier Runden. Und das ist halt, also was du in der sechsten Runde machst, kannst du von mir aus, weiß ich nicht, wie weit reachen. Das ist dann einfach auch egal, weil diese Spieler most likely gecuttet werden. Ob früher oder später,
Gibt's.
sei dahingestellt. Das ist wirklich wurscht. Aber ich verstehe es einfach nicht, warum man wieder auf irgendwie auf so einen undersized Linebacker so krank reacht, und dann hast du ein Problem gegen den Run, und ich glaube, kein Dollar in der Free Agency ausgegeben, um irgendwie einen okayen Defensive Tackle zu holen. Dann reachst du da halt an, weiß ich nicht, wo sie, ich weiß gar nicht, was war es, Pick 42, holst du halt dann da, ja, ich weiß nicht, schon okayes Prospect, aber halt einfach ein Defensive Tackle, der halt, wenn du den in Runde 3 nimmst, okay, aber warum nimmst du den wieder in frühe Runde 2? Das ist so. Irgendwie einfach wirkte so sehr Overreaction-mäßig. Wir können einerseits in der Free Agency nichts ausgeben, weil hier Jed York Teil vom Team verkaufen muss oder das Stadion renovieren muss für die WM und gerade seinen Cash zusammenhält. Und auf der anderen Seite musste dann im Draft so die Quickfixes zusammenbauen. Und ich finde halt, ja, die sind schon okay, vielleicht, die Spieler. Ja, die werden wahrscheinlich auch Starter sein, weil die Alternative dazu etwa so schlecht ist, aber komm, also das ist halt so, finde ich, das war so ein bisschen ernüchternd mal wieder, um zu sehen, oh, ich weiß nicht, ich traue es diesem Regime einfach nicht zu, nochmal so diese zweite Welle zu nehmen und nochmal wirklich das Team von Grund auf neu aufzubauen, so richtig ja, nachhaltig mit Talent zu bestücken. Das ist aber auch, ich glaube, gar nichts so Außergewöhnliches für die Niners. Da tun sich die meisten Teams ja irgendwie schwer. Und man hat ja dieses Mal auch wieder so, das kannst du halt entweder oder kannst es nicht. Und die Eagles, die Chiefs und so weiter, das sind halt die guten Franchises, die machen das immer wieder clever. Und da siehst du schon, ja, wieder gute Picks gemacht. Und dann gibt es halt diese anderen Franchises, die semmeln halt jedes Mal daneben. Und so, und
Ja.
sind einfach keine gute Strategie. Und naja. Deswegen. Ich dachte es mir ja schon fast. Deswegen. Ich war ja froh. Ich bin ja froh. Ich glaube, Michael Williams da in der ersten Runde, den fand ich ja noch in Ordnung. Das war, Gott sei Dank, war der wenigstens einfach solide, ne? So da High Floor Prospect wird jetzt nicht der große, wird jetzt nicht Nick Bosa 2.0, aber der sollte zumindest, der war in Ordnung. Da haben sie jetzt auch nicht komplett einen, da haben sie nicht
Nee.
reingeschissen. Aber ab dann war es, ging es bergab. Naja.
Ja, würde ich mitgehen. Also, wer ist denn bitte, wie hieß er, Junior Bergen oder so?
Ja, der Burger,
Das
oder?
war,
Irgendwie so, ja.
Bergen, ja, also Bergen, wie
Bergen,
Bergen.
Bergen,
Ja,
ja.
Bergen, geschrieben.
Ja, der ist
Ja.
anscheinend irgendwie, das ist halt einfach, der ist nur als Returner geholt worden.
Ah, okay.
Also John Lynch hat schon gesagt, so entweder der kann halt so, entweder der reißt jetzt dann im Training Camp als Returner krass ab und ist dann einfach viel besser als der Rest, aber als Wide Receiver würde er das Roster nicht machen, hat man jetzt schon gesagt quasi.
Ah, okay. Ja, gut.
Ja.
Pick 252, naja, okay,
Ja,
ne? Aber
hat ja auch ein
okay.
bisschen was anscheinend damit zu tun, dass sie sagen, sie gucken mal, es gibt ja wieder Regeländerungen beim Kickoff, ne? Ist ja nochmal ein bisschen attraktiver geworden zu returnen, und dann, glaube ich, wollten sie sagen, naja, falls das jetzt doch eine riesen, also doch nochmal ein bisschen größere Auswirkung hat vom Value her, als man vielleicht denkt, dann wollen sie da potenziell einen Kaderplatz für einen Spezialisten wirklich als Returner
Na
freimachen.
gut.
Naja, mal gucken. Also,
Wie
wie du
gesagt,
schon
ist
sagst,
auch,
Pick
glaube ich, ein Low-Risk
252.
Pick.
Genau, da passiert nichts. Gut, genau, das so zu unserer persönlichen Erfahrung. Ansonsten war es natürlich auch spannend. Also, was sagst du vielleicht, das würde mich nur interessieren, was sagst du zum Travis Hunter Trade?
Ja, boah, ne? Also aus Browns Sicht hätte ich es auch gemacht. Also, das sage ich, glaube ich, dazu. Also, ja, ich glaube, ihr Hunter ist gut und sie scheinen ihn ja jetzt als Receiver auch fest einzuplanen. Aber, also ich glaube halt nicht, dass Travis Hunter Ja'Marr Chase ist oder sowas, ne? Und, also, boah, fand ich schon extrem teuer irgendwie und, ja, also ich hätte es
Ist brutal,
an Stelle der
richtig
Jaguars
teuer.
nicht gemacht.
Ich finde es richtig crazy. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und ich finde auch, er ist ja echt nicht auf so einem Prospect-Level wie ein Chase das war. Boah, und ich frage mich echt, also da können wir jetzt auch fast schon ein bisschen zu unserem heutigen Thema umschwenken, wenn es jetzt mal so Richtung Fantasy Value geht und wie die Spieler zu sehen sind. Ich glaube, Travis Hunter jetzt mit dem, was da passiert ist, dieser Uptrade, das Draftkapital, das da drin steckt, dazu die Info, er wird primär als Wide Receiver gesehen. Ja, also die Jaguars, und da scheinen sie auch nicht mal die einzigen gewesen zu sein in der Liga, scheinen ihn schon sehr hoch zu haben. Und was glaubst du, wie viel mehr Value gibt denn das, dass du jetzt quasi auf Cornerback auch noch Snaps spielen kannst? Jetzt muss man mal sehen, wie viele, aber wie viel ist denn das wert? Also, du machst es ja jetzt nicht für, weiß ich nicht, wenn du offensiv einen Jacoby Myers hast und defensiv einen, keine Ahnung, was für einen Mid-Level Cornerback. So.
Ja.
DJ Reed.
Ja, das ergibt eigentlich nicht so richtig Sinn, ne? Also ich kann mir auch halt echt nicht vorstellen, dass er wirklich eine große Rolle in der Defense haben wird. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also das mag vielleicht auf College-Level alles funktionieren, aber das wird auf NFL-Level nicht in dem Maße funktionieren, auf jeden Fall. Und dann, ja, was für ein Value hat das? Und wenn du einen Top-Receiver hast, sag ich mal, dann stellst du ihn ja auch nicht in die Defense, wo er sich dann nochmal eine viel größere Chance hat,
Ne?
sich zu verletzen, etc. Also, das ergibt alles gar keinen Sinn. Also, ja, ich kann mir nur vorstellen, dass sie ihn wirklich als Receiver sehen und da ihn sehr special fanden. Wie gesagt, 1-2 für einen Receiver ist halt auch brutal, ne? Also hoch. Ja.
Ist
Mal
schon
sehen.
der Hammer.
Also, ja.
Ja, das ist
Einzige.
wirklich spannend.
Einzige krasse Sache, Sleeper hat ja verkündet, Travis Hunter wird in IDP-Ligen quasi die Designation DB und Wide Receiver bekommen. Und er wird halt in IDP-Ligen quasi aufstellbar sein als Defensive Back. Also ja, easy 101, ne, würde ich sagen, in IDP-Ligen. Also wenn du einen Wide Receiver auf DB stellen kannst, ja, da muss man nicht drüber reden.
Das ist schon wirklich, da kannst du abräumen, ja. Das ist definitiv, würde ich auch so sehen, das ist ein riesen Edge, wenn du die dann hast gegenüber den anderen. Wirklich, wirklich spannend. Ich bin einfach, also er sammelt, wenn er dann auch noch Cornerback spielt und auch noch ein paar Tackles sammelt pro Spiel, Alter, dann wird's ja auch verrückt. Und ich bin mal gespannt. Das war ja, also, gibt's eigentlich, wie ist denn das Scoring in den normalen Ligen, ne? Die ohne IDP sind, ist da im Standard hinten dran eigentlich irgendwas hinterlegt für Tackles?
Nee, bekommen
Ist das
nix
dann alles
da.
auf Null gestellt?
Ja.
Ja, okay. Ich dachte mir, man kann das ja schon alles einstellen, prinzipiell. Und dann wäre ganz interessant gewesen, ob man da eigentlich als komisch mal durchgehen sollte. Und nicht dass der Kollege dann da fleißig Tackles sammelt. Dann wird's wild. Aber ja, sollte er wirklich auch irgendwie 100 Snaps spielen pro Spiel, dann wird's in IDP-Ligen tatsächlich ganz brutal. Bin ich
Ja.
mal sehr gespannt auf die ganze Geschichte. Würdest du ihn denn jetzt, rankst du ihn denn jetzt eigentlich auch anders? Also sowieso anders als rankst du ihn anders, als wenn ich dir vorher gesagt hätte, er wird ein primärer Receiver sein durch den Uptrade und durch den Landing Spot bei den Jags? Oder hast du ihn nach wie vor, sag ich mal, ungefähr da, wo du ihn gehabt hättest, wenn du da schon gewusst hättest, er ist ein primärer Receiver?
Nee, also ist für mich schon ein Stück hochgeklettert auf jeden Fall.
Okay.
Also, doch.
Jaguars doch ein bisschen besser als die Browns
Ja, allein
mit
die
Kenny Pickett oder
Quarterback-Situation.
Ding. Ja. So ist es. Okay. Travis Hunter, der erste Gewinner des Drafts. Ich glaube, wir können eigentlich fast weitermachen. eine Gewinnergruppe würde ich eigentlich quasi nominieren und ich würde sagen, die Elite Running Backs. Die hätte ich gesammelt eigentlich hier genannt. Wir hatten viel über die diskutiert. Genty, Hampton, Henderson, Judkins, so dieses Top 4 Quartett. Genty bei den Raiders an 6. Hatten wir vor, glaube ich, 6 Wochen hier schon mal im Podcast erwähnt, während eines Mock Drafts. Dann Hampton zu den Chargers, zu Jim Harbaugh und seiner Offense. Trevion Henderson bei den Patriots. Auch, glaube ich, ein super Landing-Spot. Der einzige, der okay ist, Quinshon Judkins. Also klar, Cleveland Backfield natürlich weit offen. Was wird diese Offense zustande bringen, ist vielleicht ein bisschen die Frage, so was Early Production angeht bei Judkins, aber auch da eher mit dem Draftkapital gesegnet, denke ich ganz klar, der Frontrunner auf die meisten Touches, oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ja, seine größte Konkurrenz ist da irgendwie Dylan Sampson, den sie ja noch irgendwie Ende Runde 4 geholt haben, plus irgendwie Jerome Ford. Also, da sollte er schon eindeutig der Starter sein. Und ja, die Browns müssen irgendwie, natürlich, der wird jetzt keine 18 Touchdowns machen in seiner Rookie-Saison, das kann man sicher sagen, aber ich glaube, Touches wird er schon genügend bekommen und ja, also ich glaube, der wird es über Volume halt machen.
Das sehe ich an und für sich natürlich auch, aber ich bin mal wirklich, ich bin wirklich gespannt, sage ich mal allgemein auf diese ganze Rookie-Klasse. Also Ashton Genty bei den Raiders, das ist natürlich, also ich habe mal geguckt, die Raiders O-Line, ja auch wirklich sehr gut projected, gerade was Run-Blocking angeht, sieht das jetzt schon sehr rund aus dort im Gesamten. Pete Carroll, auch absolut Run-First-Coach, immer Establish the Run gewesen, hat sich ja schon fast zum Meme entwickelt zum Ende hin in Seattle. Genty war wahrscheinlich auch mit, also sage ich mal, besserer. Ich finde den Landing Spot sogar besser als zu den Jaguars an 5, was es ja auch kurz vor Draft, sage ich mal, bevor diese Hunter-Gerüchte dann und diese Trade kam, roch es ja nach Genty zu den Jaguars. Da gefällt er mir bei den Raiders tatsächlich besser.
Ja, du hast halt null Konkurrenz. Ich glaube, also jetzt bei den Raiders, ich glaube, der einzige ist Mostert, den sie noch geholt haben. Aber also Genty wird Day One, der wird seine 300 Carries locker sehen, Day One Starter sein. Also da bin ich, da habe ich gar keinen Zweifel. Carroll hat auch keine Angst, Rookies reinzuwerfen. Also da gibt es auch nicht dieses hier, wir schonen ihn mal ein halbes Jahr oder führen ihn langsam ran. Der wird ab dem ersten Tag gepoundet und da bin ich mir zu 100% sicher. Also, wie gesagt, Offense wird run-heavy sein. Also, Genty, ich glaube, das ist fast der beste Landing-Spot für Genty, der im Bereich des Möglichen war. Ja, Bears hätte man vielleicht noch argumentieren können, aber ansonsten ist das, glaube ich, wirklich der Abstand beste.
Ja, ich denke auch, das ist wirklich tipptopp. Dann Omarion Hampton, da glaube ich, also weiß ich nicht, sind da manche ein bisschen bedeckt. Es gibt halt Najee Harris dort, gerade einen Einjahresvertrag unterschrieben. Ich persönlich habe nicht die größten Bedenken. Ich glaube, dass es in der Chargers Offense genug Touches gibt für die Running Backs, für beide. Und ich glaube auch, dass Hampton sehr schnell sehr viel besser aussehen wird als Najee Harris, einfach weil er auf einer ganz anderen Level explosiv ist, als es Najee gerade jetzt mittlerweile noch ist. Daher, ich würde auch da sagen, ein Bonus im Vergleich. Also Hampton zu den Chargers finde ich einen richtig guten Landing-Spot.
Ja, und also die Chargers hatten letztes Jahr mit J.K. Dobbins und Gus Edwards, glaube ich, als primären Runner irgendwie 460 Runs, gut inklusive Quarterback. Ich glaube, ohne Quarterback waren es irgendwie so 400 und irgendwie so knapp 60 Targets auch zu Running Backs mit Leuten, wie gesagt, Dobbins und Edwards, die eigentlich keinen Ball fangen können, wenn man es mal ehrlich, wenn man ehrlich ist. Und also, wie gesagt, mit diesen Graupen haben sie halt den Ball sowas von gelaufen. Und jetzt, Najee war schon ein leichtes Upgrade, finde ich. Aber Hampton ist halt auf einem anderen Level. Und ja, Najee wird Touches bekommen. Das muss man sicherlich sagen. Also ich weiß nicht, vielleicht am Anfang so 50-50, aber ich glaube, da auch spätestens irgendwie so ab Woche 3, 4 wird dann Hampton das Backfield dominieren. Er ist einfach, wie du schon sagst, der viel explosivere Back. Der ist quasi, der kann alles, was Najee kann, und dann nochmal ist er halt schneller. Er kann den Ball fangen. Also ich glaube, Hampton wird uns positiv überraschen. Nach wie vor. Ja.
Find das auch richtig gut. Travion Henderson bei den Patriots. Ich glaube, also klar, Ramondre, das tut mir, um Ramondre tut es mir tatsächlich ein bisschen leid, muss ich gestehen. Aber Henderson ist sowieso jetzt nicht der Bell-Cow Running Back gewesen, oder wäre sowieso nicht seine Rolle. Und ich meine, dass es da jemanden gibt für die Early Downs, ist okay. Und ich glaube einfach, also die Patriots brauchen ja dringend Waffen. Brauchen dringend irgendwas an Skillplayern in der Offense. Und dass er da jetzt reinkommt und das so die Hilfe für Drake May sein kann, für eine gute Offense sein kann, finde ich auch richtig gut. Auch hier viel Draftkapital reingesteckt, frühe zweite Runde, ging er vom Board. Auch ein guter Outcome.
Ja, Henderson ist ja genau so ein Back, wie du sagst, der ist halt kein, der, da war ja nie eigentlich die Aussicht, dass er jetzt der Back mit 30 Touches pro Spiel sein würde. Ja. Also ich glaube halt, er ist halt der Third Down Back, weil er halt auch ein saustarker Pass Protector ist und glaube ich auch ein besserer Pass Catcher. Und wie gesagt, eben diese Explosive Plays soll er halt eben bringen. Und dafür wird er kommen. Wie gesagt, ich denke mal, das Backfield wird 50-50 gesplittet sein ungefähr, könnte ich mir vorstellen. Aber Henderson wird halt für Fantasy sehr viel interessanter. Aber wie gesagt, das war ja auch das, was man eigentlich erwartet hat. So ähnlich ein bisschen wie A-Chan, glaube ich, ist so die Hoffnung, ne, in die Richtung, dass er so eingesetzt wird. Und A-Chan macht das halt auch nicht mit viel mehr Touches. Also der kriegt auch keine 30 Touches pro Spiel. Ja. Dementsprechend, ja.
Genau. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall auch. Gut, Judkins hatten wir schon bei den Browns. Das passt. Jetzt lass vielleicht mal kurz von den Running Backs weggehen. Wer wäre denn dein nächster Winner vielleicht, den du irgendwie reinbringen möchtest?
Ja, gut, also Winner würde ich jetzt vielleicht, also wir haben ihn ja bei der Eingangsfrage gehabt und nehmen ihn jetzt einfach mal hier und zwar als Quarterback nehme ich Tyler Shaw als Gewinner. Gute Chancen, ja, wenn K sich operieren lässt, dass er starten wird. Und wer hätte das gedacht, dass der so früh geht, beziehungsweise wir haben ja immer mal drüber spekuliert, weil die Gerüchte sich ja schon recht hartnäckig gehalten haben, aber ja, also das ist für mich auf jeden Fall ein Gewinner hier.
Wo würdest du sagen, draftet man Tyler Shark jetzt in Rookie Drafts?
Also ich würde sagen, wahrscheinlich so Anfang, Mitte Runde 2, so ganz grob irgendwo in der Range. Also ich sag mal, die Range von ihm beginnt für mich so ab 2,4 bis 2,10. Irgendwie so, also in dem
der Range. Ich glaube, dass das ADP steigen wird. Ich glaube, dass der am Ende so ein ADP um 2,02, 2,03, da würde ich ihn sehen. Ich glaube, später.
Ja, mag sein.
Also 2,06 wäre jetzt zum Beispiel so. Ich tue mir schwer, dass so Spieler, weiß ich nicht, wie ein Trey Harris oder ein Bashaud Tuten, Scadabo und so weiter, dass die sich da vor ihm irgendwie halten können. Ich glaube, dass dann schon dieses, es ist ja schon sehr, sehr intriguing, dieser Landing-Spot, also oder diese Aussicht auf Start. Da glaube ich, wird man darüber hinwegsehen, dass er jetzt vielleicht nicht das perfekte Prospect ist.
Ja, needy, also QB-needy Teams gibt es jetzt immer. Und
klar.
Auch Rebuilder gibt es immer, die solche Spiele halt auch mögen und einfach drauf warten können. Und da wird schon der ein oder andere zugreifen, da bin ich auch von überzeugt. Aber also, wie gesagt, ich glaube, das ist halt so die Range. Früher würde ich ihn wahrscheinlich persönlich nicht nehmen, aber irgendwo in dem Bereich ist, glaube ich, so der Sweet Spot.
Gut, Tyler Shuck. Dann würde ich als Nächsten eigentlich, ich könnte jetzt dich nehmen, theoretisch als großen Gewinner. Colson Loveland, Tight End 1, hattest du ja schon gecallt. Vor Monaten, glaube ich, im Februar, glaube ich schon, hatten wir darüber gesprochen. Hast du das mal gesagt, dass dir der lieber ist eigentlich? Colson Loveland ist auch als Tight End 1 vom Board gegangen, an 10 zu den Bears. Ich würde ihn deswegen auch als Gewinner sehen. Das Draftkapital ist auch top für einen Tight End besonders. Und ja, die Offense wird jetzt spannend. Das ist natürlich die eine Downside ist viel Konkurrenz mit Romo Dunze, DJ Moore, dann ist Luther Burden jetzt da, Colson Loveland. Man hört, dass sie unbedingt will, Ben Johnson noch einen Running Back, also Breece Hall ist da, gibt es Gerüchte, dass da vielleicht ein Trade kommen könnte, dass die Bears interessiert sein könnten, um da nochmal ein bisschen Speed reinzubringen und Explosivität. Es wird schon eine sehr interessante Offense, die natürlich super davon abhängt, kann Caleb Williams jetzt den nächsten Schritt machen und passt das zusammen mit dem Scheme von Ben Johnson.
Ja. Ja, ich mag Colson Loveland, aber diese Offense ist wirklich, also Caleb Williams muss 3 Schritte nach vorne machen, wenn wirklich diese ganzen Targets Fantasy relevant sein sollten. Also, wie gesagt, Cole Kmet ist ja auch noch da, also der vielleicht nicht, Loveland wird starten bei dem Kapital mit Sicherheit, aber hier und da wird er in der Red Zone auch nochmal einen Touchdown fangen oder ihn wegnehmen und ich finde schon die Tight Ends, also die First Round Tight Ends sind für mich nicht gerade Gewinner Gewinner aus Real NFL Sicht schon, aber für Fantasy war ich da eigentlich so ein bisschen verhalten, muss ich sagen.
Also dass einer zu den Colts geht, war ja klar, würde ich fast sagen. wenn, dann hätten beide vorher gehen müssen, sagen wir es mal so, um das zu vermeiden. Hatte ich schon ein bisschen eingepreist in das Ganze. Ich finde aber Loveland schon noch den deutlich besseren.
Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon.
Genau, dann ist das so, dann ist das vielleicht ein kleiner Downer hier. Tyler Warren, sehr vielseitiger Tight End, sowieso nicht dieser absolute klassische Receiving Fantasy Tight End, geht jetzt Mitte der ersten Runde. Auch das natürlich gutes, sehr gutes Draftkapital, wird auch ein First Rounder, ein Rookie Draft sein, da bin ich relativ sicher. Aber natürlich bei den Colts mit Pittman und Downs, aber was passiert auf Quarterback oder wer startet hier? Ist schon schwierig, bin ich bei dir. Also Projection-wise ist es schlecht. Könnte Tyler Warren ein Value werden, weil er so für seinen Outlook im ersten Jahr abgestraft wird?
Durchaus möglich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Drafts geben wird, wo er irgendwie aus der ersten Runde rausfällt.
Okay, ja. Das wäre, also dann finde ich es nämlich, das wäre halt, ist dann auch wiederum ein sehr spannender Outcome für uns eben und zu sagen, man setzt eben doch mehr aufs Talent und holt hier den klassisch Best Player Available Anfang der zweiten Runde und wartet einfach drauf, wer der Colts Starter auf Quarterback in 2026 ist.
Ja.
Gibt es denn von, jetzt hatte ich Loveland nominiert, wir hatten den Verlierer, kleinen Verlierer mit Tyler Warren. Möchtest du einen weiteren Gewinner irgendwie nominieren?
Boah, ja, also ich würde vielleicht hier nochmal mit wie tief soll es sein?
Du, das sei ganz dir überlassen.
Ja, okay. Ich gehe mal mit jemandem mit einem Day-3-Pick. Und zwar gehe ich mit Jaden Blue von den Dallas Cowboys. Ging
Ja.
an 5-12. Ja, die Cowboys haben noch später noch einen Running Back genommen. Genau, aber er war der erste Running Back, den die Cowboys genommen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass er so, also Javonte Williams quasi so als ja, schwerer, großer Back, zwar die Hauptlast trägt, aber Blue da durchaus so als Change of Pace Back, so wie er auch bei Texas eingesetzt wurde, eine Rolle spielt und auch vielleicht so als Receiver, könnte ich mir vorstellen. Und ja, so ein bisschen Travian Henderson für Arme. Und ja, das würde ich schon, also das würde ich schon so als Gewinner sehen für jemanden, der an 5-12 gepickt wird und ja, ich sag mal, den man jetzt in Rookie Drafts wahrscheinlich auch erst in der dritten Runde nehmen muss, glaube ich, ist das schon ein Gewinner.
Auf jeden Fall. Ein sehr, sehr interessanter, sag ich mal so, nicht ganz Sleeper, aber einer der Mid-to-Late-Rounder, der tatsächlich einfach, wo der Landing-Spot super spannend ist. Denn die Opportunity ist definitiv da. Ich halte mich mal trotzdem noch vorne. Ich finde, wir können da über den Kollegen auf jeden Fall auch noch sprechen. Ted McMillan, Wide Receiver, ging zu den Panthers. Natürlich Bryce Young und so, mal gucken. Also die Panthers Offense ist natürlich, sieht erstmal wackelig aus, aber man muss sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die Panthers die schlechteste Defense der NFL haben nächstes Jahr oder zumindest mal um diesen Spot konkurrieren. Und die könnten durchaus in Shootouts gezwungen werden. Ted McMillan ist da jetzt, hat irgendwo die klare Eins und er hat eben dieses Draftkapital bekommen. Achter Pick. Finde ich schon top, weil ich mir da bei ihm nicht so sicher war, ob er so ein Top-Top-Draft-Kapital bekommt. Und das zementiert ihn jetzt schon ganz klar als, ja, gut, okay, Travis Hunter natürlich noch da, aber als zweiten Receiver für mich oder im Doppelpack dann mit Hunter vorne drin im Tier, bevor dann die anderen Receiver später kommen.
Ja, für mich auch. Also ganz ehrlich, also Bryce Young hat ja schon auch einen Schritt in der Entwicklung gemacht, fand ich. Und auch bei den Receivern, mit denen er im letzten Jahr spielen musste, da muss man sagen, ist McMillan schon, also der wird auch Day One der beste Receiver im Room sein und
Yes,
wird auch da eine Riesenrolle haben. Und dementsprechend, also also bei mir ist auch der Arrow ganz klar ab bei McMillan. Und also mittlerweile kann man ja wieder ein Argument für Top 3 machen, sogar, würde ich sagen. Und also McMillan auf jeden Fall
ja.
wieder ein paar Plätze geklettert.
Auf jeden Fall. Nächste Nominierung von dir, egal ob Winner oder Loser, lasse ich dir jetzt einfach mal, überlasse ich dir.
Ja, gut. Also es gibt echt noch ein paar Gewinner, muss man sagen. Ich würde, ja doch, na wohl, nee, den nehme ich den nicht weg, weil das ein Lieblingsspieler von dir vorm Draft war. Dann gehe ich mal auf, ja, ich geh auf den Receiver. Ich gehe auf Jaden Higgins, also als Gewinner. Der wurde von Houston an 2-2 gepickt. Und ja, massives Draftkapital, schöne Rolle als Receiver, ja, 2 im Prinzip. Und ja, also das würde ich schon als Gewinner dann auch auslegen.
Ja, auf jeden Fall. Also hat mich ehrlich gesagt positiv überrascht, dass er so früh geht. Das ist top. Ich habe den Kollegen ja, ist einer meiner C2C-Spieler, deswegen sowieso Close Connection mit ihm. Bin sehr froh. Dann habe ich da mal einen kleinen Win mitgemacht. Den, ich glaube, den habe ich nämlich entweder vom Waiver geholt in einer der letzten Saisons oder mal in so einem Supplemental Draft ganz spät. Dass so jemand aus Iowa State dann hier so frühes Draftkapital bekommt, kann man nicht mit rechnen. Daher definitiv ein Win. Und gut, dass Houston Texans Receiver, also das Receiving Core hinter Nico Collins sowieso weit offen. Und da kommen jetzt eben die beiden Iowa State Rookies rein mit Jaden Higgins. Und dann haben sie ja in der dritten Runde auch noch Jalen Noel dazu gedraftet. Also ganz spannende Kombi, die CJ Stroud da jetzt irgendwie bekommen hat. Ich würde dann mit, ja gut, dem Winner, ich glaube, dann nehme ich den mal vorweg. Du hast den ja schon angeteasert. Den, ja, gut alternden RJ Harvey, 24 Jahre alt, bei den Denver Broncos gelandet. Ende der zweiten Runde noch. Ja, der Landing-Spot ist natürlich absolut Premium. Also, besser hätte es nicht laufen können für alle, die RJ Harvey vor dem Rookie-Draft schon, also vor dem NFL-Draft schon im Rookie-Draft irgendwo hatten, falls eure Ligen das so als Einstellung führen. Also ich muss auch sagen nochmal, ich finde dadurch sieht man jetzt auch, sieht auch ein bisschen im Internet nochmal so Highlight-Tapes und sowas von RJ Harvey. Ich mag den Jungen echt einfach ganz gern. Natürlich, du hast es ja eben schon auch bei unserem ersten Mock, glaube ich, erwähnt. Er ist eben nicht mehr der Jüngste, schon 24 Jahre alt. Aber was soll's in Dynasty, ne? Jetzt kann ich gar nicht sagen, er ist der nächste Tyrone Tracy, weil der wird ganz anderes Rookie-Draft-Kapital jetzt hat kosten, als Tyrone Tracy das getan hat letztes Jahr. Ich glaube, RJ Harvey. Muss man den jetzt Ende Runde 1 sogar nehmen? Wo wird dessen ADP landen? Irgendwo am Turn zwischen erster und zweiter Runde?
Ja, denke ich schon. Liegt ein bisschen am Format und ob dann Team Running Back needy ist und so, ne? Aber also ich denke mal, so irgendwo zwischen 1,9 und 2,3. Denke, da wird sich irgendwo bewegen.
Ja, so ist es. Ist halt auch super spannend, ne? Da ist halt wirklich nix da in Denver und also es ist nicht nur nix in Denver, es ist auch wirklich kein anderer Running Back in Denver und daher ja, das ist schon sehr spannend. Sean Payton Offense, Running Back dazu, der sowohl explosiv ist als auch einen Ball fangen kann, könnte doch was werden mit RJ Harvey. Dann wieder zurück zu dir mit deiner nächsten Nominierung.
Ja, gut, dann wechsle ich jetzt mal. Also, boah, wir haben ja wirklich noch ein paar Gewinner auch, ne? Aber
Ja,
ich
ja.
weiß nicht, ob wir jetzt alle
Nee,
oder
muss
ja.
nicht durchgehen. So ein bisschen, was uns halt wichtig ist. Hinten raus werden wir dann schon irgendwo skippen. Wenn wir langsam auf die Stunde zulaufen, dann
Ja.
guck mal halt.
Ja, gut, dann mache ich mal mit einem Verlierer weiter und da nehme ich Luther Burden, der nach Chicago gegangen ist. Draftkapital war zwar in Ordnung, aber natürlich, wir hatten es gerade schon über den Crowded Room bei den Bears
Ja.
und ich glaube, Burden, ja, hat da wirklich ein bisschen ins Klo gegriffen mit dem Landing Spot. Also, das ist wirklich crowded und die anderen sind halt auch nicht sehr, also er ist da mit Abstand, glaube ich, nicht der talentierteste. Also, ich glaube, da sind sowohl DJ Moore, Udunse, Loveland, würde ich alle irgendwie vom Talent her schon noch vor ihm sehen. Und obwohl ich ihn gar nicht so untalentiert finde, aber ist schon echt ein bisschen blöd gelaufen. Und ich glaube, er fällt dabei hinten über.
Wie wahrscheinlich findest du den DJ Moore Trade?
Ja, also halte ich eigentlich für unwahrscheinlich, weil ich, also klar, dann sähe die Welt natürlich anders aus, aber wüsste nicht warum. Also du willst ja nun Erfolg haben und dann tradest du halt nicht unbedingt deinen besten Receiver, wenn du auch, die haben ja auch, glaube ich, keine Cap-Probleme unbedingt. Also weiß ich nicht, warum sie das tun sollen.
Nee, das ist absolut richtig. Ich weiß nicht, also was ich mitbekommen habe, das war die Intro. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon an nach Tag 1 oder nach Tag 2 war des Drafts. Wurde Ben Johnson gefragt, da, genau zu dem Thema. Crowded Receiver Room und so viel Talent und so weiter. Und gut, ich weiß nicht, entweder sie picken halt wirklich Burden da auch noch, um. Weil sie ihn halt einfach sagen, es ist BPA und den nehmen wir dann mit. Oder ob sie DJ Moore ein bisschen Feuer unterm Arsch machen wollen. Der Quote von Ben Johnson war schon ein ganz klarer, also schon ein klarer Shot in Richtung DJ Moore, was Effort angeht. In der letzten Saison gab es ja auch gut Kritik an ihm, dass wenn er nicht irgendwie Nummer 1 war in dem Play, dass er die Route nicht richtig gelaufen ist, im Run-Blocking nicht gut war und so weiter. Also es gab so ein bisschen, es gibt einfach ein bisschen Rauch in Chicago, was DJ Moore angeht. Und ich bin gespannt, wie er reagiert auf diese Challenge, weil ich mochte ja DJ Moore schon immer, finde es ein super Receiver. Aber Dievenhaftigkeit könnte ich mir vorstellen, dass das bei Ben Johnson, der aus diesem ganzen Lions Coaching Tree oder aus dieser Lions Kultur kommt, so gar nicht gut ankommt. Und daher wäre ich nicht überrascht, wenn DJ Moore hier quasi entweder den Schritt zurück macht oder woanders spielt als in Chicago.
Ja, gut.
Mal sehen. Aber ja, ich gebe dir natürlich absolut recht. Also das liegt auch gar nicht in Luther Burdens Hand und der Landing Spot war definitiv nicht das, was man sich irgendwie erhofft hatte. Wow. Also erstens bist du dann schon kein irgendwie Top 20 Pick oder sowas, war ja durchaus in der Range of Outcomes dabei und dann auch noch dieser Landing Spot mit so viel Konkurrenz, definitiv nicht ideal. Was das angeht, vielleicht auch noch ein Loser von meiner Seite. Emeka Ebuka ist zumindest mal kurzfristig auf jeden Fall ein Thema. Das ist schon wieder so, dass ich sage, ich glaube, es könnte dazu führen, dass ich mit relativ viel Emeka Ebuka rausgehe aus Rookie Draft, weil er halt jetzt fällt und weil ich ihn dann schon ganz klar als Value sehe. Mike Evans und Chris Godwin werden nicht ewig spielen, aber trotzdem ist das natürlich da nach Tampa. Er dürfte jetzt erstmal die Nummer 3 sein in der Hierarchie. Dann ist da ja auch noch irgendwie Jalen McMillan, der keine schlechte Rookie-Saison hatte. Also Ibukas Rookie-Saison, da würde ich mal nicht zu viel erwarten.
Aber ist Godwin nicht noch ins Jahr hinein verletzt? Also steht das nicht noch zur Debatte? Also das war für mich auch so ein bisschen in meinem Gedankengang. Erstmal war ich auch voll so, boah, puh. Aber dann dachte ich, okay, Godwin vielleicht noch gar nicht richtig fit. Und wie du sagst, vielleicht ist es ja so, ich sag mal, erstes Jahr ersetzt er so ein bisschen Godwin. Und wer weiß, wie lange Mike Evans halt wirklich noch auf dem Niveau spielt. Und ja, also keine Ahnung,
Wir
ob
werden es
da,
sehen.
also
Also, genau, das
ja,
ist
ob da die
das
Übergänge
kann,
nicht fließend sind. Ja,
ja.
aber
Ja. Das kann natürlich sein. Aber er hat ja seinen Vertrag, also einen neuen Vertrag hat er in Tampa nochmal unterschrieben. Und gut, ob er das Start der Saison komplett, also gut, ob er da ist oder nicht, wird man sehen. Ich glaube trotzdem, ich sag mal, ja, ob Ibuka jetzt hat, da aufs Feld kommt und sofort quasi in dieser Anfangszeit Nummer 1 irgendwie der Bucks ist und dann Chris Godwin gar nicht mehr aufs Feld kommt, halte ich für einen sehr, sehr unwahrscheinlichen Outcome. Ich glaube, die Erwartungen an Ibuka sind schon ein bisschen niedrig jetzt fürs erste Jahr.
ja.
Gut, dann zurück zu dir mit einer
Ja.
nächsten Nominierung.
Ja, ich geh noch mal mit einem für mich Gewinner. Und zwar, also ich mag das Prospect zwar nicht, aber man muss es aufgrund des Landing Spots hier, glaube ich, schon so sagen. Trey Harris zu den Chargers.
Ja.
Irgendwie, ja, knapp an der Top 50 vorbei. Ne? Also,
Ja.
ja. Das ist schon, also ist schon irgendwie, da muss man einfach irgendwie, glaube ich, aufgrund dieser Konstellation muss man da, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle einfach zuschlagen. Also, wie gesagt, ich mag das Prospect 0, aber es ist einfach Chargers, Runde 2. Da kann man schon mal einen Shot drauf werfen, glaube ich.
Würde ich auch so sehen. Das muss man probieren. Da gibt es auch neben Ladd McConkey sonst zu wenig. Und das ist eine super, super Chance für ihn, Trey Harris. Wahrscheinlich wird er für meinen Geschmack zu früh gehen, aber ab Mitte zweiter Runde wäre ich dann auch dabei, da mal irgendwo einen Dartpfeil drauf zu werfen. Ich würde einen Spieler nehmen, bei dem ich vor, ich sag mal, längerer Zeit noch deutlich höher war, Running Back. Kein Second-Round-Draft-Kapital bekommen, in der dritten Runde gegangen, Caleb Johnson, aber mit Pittsburgh natürlich einen super Landing-Spot erwischt. Also, da ist Jalen Warren, ja, aber wer ist Jalen Warren? Jalen Warren wird nicht das Super-Workhorse sein, der irgendwie 300 Touches da verarbeitet in Pittsburgh. Wenn die jetzt noch einen halbwegs kompetenten Quarterback bekommen, egal ob über einen Cousins-Trade oder Aaron Rodgers-Verpflichtung, dann sollte die Offense auch ganz okay funktionieren mit DK und Pickens. Und dann könnte Caleb Johnson schon wirklich ein spannender Kandidat werden. Bin auch da, ich kann es ganz schwer einschätzen im Moment, wann Caleb Johnson wirklich vom Board gehen wird. Jetzt nach dem Draft eben.
Ja, schwer zu sagen, aber also ich glaube ähnliche Range wie Harvey würde ich schätzen.
Ja.
Klar, also ist natürlich wirklich ein guter Landing Spot und Draftkapital ist auch noch in Ordnung. Mal gucken, wie sich das entwickelt, aber da bin ich auch positiv. Ja. Dann mache ich noch mal weiter und zwar mit auch noch einem Gewinner und bleib in Pittsburgh und ich gehe mit Quarterback Will Howard, der an 6-9 zu Pittsburgh ging. Ja, muss ich jetzt natürlich zeigen, ne? Natürlich, wenn da einer von den Vets kommt, dann ist natürlich der Ofen wahrscheinlich recht schnell aus. Aber im Moment ist er, glaube ich, der kompetenteste Quarterback in dem Room und who knows, ne? Also vielleicht ist er da der lachende Dritte, kann man sagen. Also,
ja. Könnte durchaus passieren. Auf jeden Fall ein spannender Kandidat und wirklich ein guter Pick, finde ich, dann hier so für eine vierte Runde. Die kann man da schon mal spendieren für Will Howard. Ich würde dann auf den, wir hatten es noch gar nicht so richtig diskutiert, finde ich, Shedeur Sanders sollte man schon nochmal aufnehmen. Natürlich der große Verlierer. Ging nicht an 2 zu den Browns, ging nicht an 3 zu den Giants und so weiter und so fort. Nicht an 9 zu den Saints, nicht an, ich weiß nicht, wann die Steelers 18?
Ja.
Er ging nirgendwo.
21 waren die, glaube ich, 21.
21, okay. Also ging nicht in Runde 1 zu den Steelers auf jeden Fall. Er ging dann am Ende in Runde 5 zu den Browns. Und das ist natürlich absolut abgestraft fürs Verhalten. Ich fand, irgendwo, glaube ich, habe ich auf, ich weiß nicht, auf Twitter habe ich mal das Ding gesehen, Shedeur Sanders ist halt als Prospect so ein bisschen vergleichbar mit Brock Purdy, einfach weil so die Athletik fehlt, aber er ist halt jemand, der improvisieren kann, teilweise nicht den einfachen Checkdown nimmt oder dieses einfache Passfenster nimmt, sondern immer ein bisschen zu viel will. Viel von Brock bei Iowa State drin gehabt im Tape, in schwierigen Umständen performt. Wäre es bestimmt wert gewesen, rein sportlich, wenn du ihn in der zweiten Runde genommen hättest, wenn wir hier sehen, dass ein Jackson Dart da geht, dass ein Tyler Shuck, also der sogar noch früher, ein Tyler Shuck in der zweiten Runde geht. Aber klar, ich verstehe es. Wenn du da, er stellt sich hin und redet von Franchise, Culture Changing und so weiter und zu den und den Teams geht er nicht und hat sich da sehr, sehr falsch eingeschätzt. Ich weiß gar nicht, wie viel er dafür kann und wie viel da auch einfach wirklich sein Vater ihm da auch in den Ohren hängt. Ich würde es mir wünschen, ich würde es ihm wünschen, dass das jetzt eine ganz schöne Erdung war und er ein bisschen und er einfach von vorne jetzt anfangen könnte mit weniger Hype, mit weniger Erwartungen und dann einfach irgendwo, sage ich mal, eine halbwegs faire Chance bekommt in der NFL, um ein in Anführungsstrichen normaler Rookie zu sein. Weil ich schon glaube, dass er an sich der beste Quarterback jetzt in dem Room der Browns wiederum sein könnte. Und
Ja, denke ich
daran
auch.
anschließend, ab wann würdest du denn Shedeur Sanders draften in Rookie Drafts?
Ja, boah, ich glaube Ende Runde 2, Anfang Runde 3. Also ich glaube das nämlich auch. Also was du gerade gesagt hast, würde ich eigentlich fast genauso unterschreiben. Also ich glaube auch, genau das Talent-Level ist, glaube ich, so Second-Round-Pick. Und er hat, der Room da ist halt wide open, halt Kenny Pickett, der schon gezeigt hat, dass er es nicht kann. Und ja, Dylan Gabriel, ganz ehrlich, der vielleicht halt so ein lifelong Backup in der NFL sein wird. Ja, das sind jetzt halt irgendwie von der Konkurrenz, vom Talent-Level. Ich glaube, wenn Shadur sich da nicht durchsetzt in seiner Rookie-Saison, dann wird es halt auch nichts mit der NFL-Karriere. Also ich glaube, das ist jetzt sein, er muss sich jetzt im Training Camp beweisen, muss halt ganz klar zeigen, dass er A, professionell genug sein kann und B, halt spielerisch das auch hinbringt. Und ich glaube, dann, wenn er das macht, wenn er das Starter sein wird, dann wird er auch lange Zeit da starten. Das glaube ich schon.
Bin ich komplett dabei. Wird sehr interessant sein, was da passiert bei den Browns. Vielleicht noch ein, wir hatten ihn jetzt schon angesprochen, Jackson Dart, ein Wort zu ihm, ist natürlich auch der Hammer irgendwie, First Round Draft Kapital, ganz klar jetzt der Starter in New York, bekommt, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so viel Hype irgendwie, also jetzt so in Rookie Drafts, ich bin auch da gespannt, Tyler Shuck hatten wir jetzt vorhin schon so auf Mitte zweite Runde taxiert. Da wirst du Jackson Dart nicht mehr bekommen, wäre jetzt meine Prognose. Late First wird auch Jackson Dart, denke ich mal, vom Board gehen. Bist du eher in oder eher out bei Jackson Dart? Ich kann mich erinnern, du bist ja prinzipiell jemand, der schon sagt, Draftkapital gehört respektiert, gerade auf dieser Position, und da sollte man Shots nehmen im Rookie Draft. Findest du, wo wäre so der Punkt, wo Risk und Reward hier gut zusammenpassen?
Also ich glaube, also ab 1,11 kann man auf jeden Fall darüber reden. Und also ich bin tatsächlich neutral. Ich bin, also ja, erste Runde Draftkapital, natürlich kein Top 15. Ja, er wird, glaube ich, nicht Day One Starter sein, hat Dable, glaube ich, gesagt. Er hat, glaube ich, gesagt, Wilson wird erstmal der Starter sein.
Stimmt, Russ, natürlich, klar.
Mr. Unlimited.
Mr.
Ja,
Unlimited.
also ich weiß nicht, ne? Also wie gesagt, Dart, ich bin beim Prospect irgendwie neutral. Ich glaube, letztes Jahr wäre er nicht in der ersten Runde gegangen. Ja, also wird sich zeigen, der wird seinen Shot bekommen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also ich glaube, das Regime um Dable ist da schon verzweifelt genug auch, um da alles auszuprobieren. Und ich glaube, wenn Russ da irgendwie nicht gut funktioniert oder sie zwei, dreimal zum Start der Saison verlieren, dann wird das schnell gehen. Ja, und dann mal gucken. Also, wir haben es bei Bo Nix gesehen. Was haben wir alle vor der letzten Saison über die Broncos geredet und gedacht, um Gottes Willen, was wird das alles? Und wie haben sie abgerissen und wie haben sie jetzt auch wieder gefühlt alles genailed? Also, es kann sich halt schnell so ein Narrativ ändern und auch das ist sicherlich auch mit Jackson Dart möglich. Who knows, ne? Also,
Jawohl.
ich bin da wirklich gespannt und wie gesagt, ich finde, ich würde ihn nehmen, wenn ich ihn nicht in 1,8 oder sowas nehmen muss, 1,5 oder so, ne, dann nehme ich ihn schon auch Ende der ersten Runde.
Gut, ich hätte dann jetzt noch einen Kandidaten, der mir noch ein bisschen, sag ich mal, wichtiger war, da. Das vorher jetzt erstmal nochmal zu dir, dass du noch ein, zwei, also je nachdem, können wir dann nochmal zurückgehen, nennst. Wen hättest du denn noch auf dem Zettel?
Ich hab noch Alec Iomanor, der ja teilweise in Runde 2 projected war, jetzt Ende Runde 4 gegangen ist. Der Landing Spot ist gut, aber das Draft-Kapital ist natürlich beschissen. Und ja, also who knows, aber also das Draft-Kapital macht halt echt wenig Mut. Ich glaube, der ist jetzt mal so eine lockere anderthalb Runden ist der, glaube ich, abgeschmiert, so wo man ihn jetzt draftet. Und ja, das ist eher ein Loser.
Das ist definitiv. Der kam, der hat übel, der hat ja übel zugeschlagen. Das hat schon wehgetan. Bin ich komplett bei dir, auch wenn natürlich wirklich die Opportunity da weit offen ist, bei den Titans. Aber trotzdem, Viertrunden-Pick, das ist nicht gut. Ich würde dann, ja, Erstrunden-Receiver nochmal nehmen. Matthew Golden. Er ist nicht zu den Dallas Cowboys gegangen, aber die Green Bay Packers, und jetzt ist die große Frage, haben sie mit ihm jetzt ihre irgendwie Nummer 1 gefunden? Oder haben sie jetzt den nächsten Mittelklasse, so Wide Receiver 2, einfach da, der jetzt wieder keinen Unterschied machen kann? Und dann sind wir alle wieder stuck mit, ist es Jaden Reed, ist es Matthew Golden, ist es...
Romeo
Ja, also
Doubs,
Romeo Doubs, ja,
Christian
genau.
Watson.
Ja, so, also machen wir, ist nicht die größte Freude. Sicher nicht der perfekte Landingspot, das Draftkapital, wie gesagt, okay. Möglichkeit wäre da, irgendwie jetzt der und der Difference Maker zu sein. Ich persönlich bin nicht so überzeugt. Ich war ja von ihm als Prospect auch nicht so überzeugt. Das heißt, du siehst das auch eher ein bisschen kritischer, was den Landing-Spot angeht.
Ja, er ist halt eine gute 2, ne? Und das kannst du
Ja,
in Green Bay
sind
halt
die halt alle.
über mehrere Leute
Ja.
sagen. Und also das wird halt, also aus Real NFL-Sicht finde ich es wahrscheinlich sogar ganz in Ordnung, weil er halt irgendwie outside mit Speed auch spielen kann, was Green Bay ja nicht unbedingt. Ja gut, Watson hatten sie,
Watson.
aber der hat ja nur 2 Spiele pro Saison gemacht. Deshalb, also,
Handcuff.
ja, also ich glaube, das wird eine ganz ganz eklige Rotation werden nachher und also bin also shoot your shot, ne? Es ist halt ein First Round Receiver, aber mein Geld hätte ich jetzt nicht unbedingt auf ihn.
Ja, Dontavian Wicks gibt es ja auch noch. Savion
Ja.
Williams haben sie dann noch gedraftet, auch noch.
Ja,
War ja
wobei
auch so
da
ein, ich, ja.
ja, bei Savin Williams gibt es ja auch immer mal wieder so dieses Ding, ob er vielleicht auf Running Back switcht und sie
Okay.
ihn quasi so ein bisschen als Backup Running Back vielleicht auch sehen. Also das weiß man jetzt nicht hundertprozentig, aber natürlich erstmal noch ein Receiver, der da
Ja.
auf dem Depth Chart
Was ist?
steht.
Ja. Wir alle
Vielleicht
freuen
traden sie
uns,
ja noch einen.
ja, ich. Ja, wäre möglich. Auf jeden Fall wäre, glaube ich, auch angebracht irgendwie. Ich sehe gerade, dass Mecole Hardman hatte ich auch nicht am Zettel, dass der Kollege bei den Packers gesigned hat.
Nee.
Also Mecole Hardman, das sind wieder die Touchdowns. Der fängt dann irgendwie random den Touchdown, ne, wenn du schon irgendeinen anderen Packers Receiver startest und du verzweifelst einfach nur, ob dieser Szenen am TV.
Ja.
Das wäre es dann von meiner Seite aus gewesen. Hast du noch eine Menschen, die du unterbringen möchtest?
Boah, ja, also auch ein Prospekt,
Außer
wo
Curtis
ich
Rourke natürlich, den neuen 49ers Franchise Quarterback.
Also ich habe noch tatsächlich also Jack Beck oder Bech
Ja.
oder Beck, keine Ahnung, auf jeden Fall ne? Vegas hat halt auch nichts auf Receiver außer Myers und natürlich Bowers, aber ja, irgendwie Sehr, sehr am Back gedraftet und dann noch irgendwie Dante Thornton oder so. Ja, das sind, also vielleicht es bringt davon einer noch was. Naja, gut. Mason Taylor fand ich gut als Tight End, muss ich noch mal hier so
Ja.
droppen. Also der ja auch
Ja.
frühes Zweitrundenkapital bekommen hat. Und
Ja.
die Jets, ja, Fields ist der Quarterback, aber sie haben halt sonst auch nur Garrett Wilson. Und
Ja.
ja, fand ich jetzt nicht so verkehrt.
Sag mal, was sagst du eigentlich völlig unabhängig? Ich find's einfach weird, ehrlich gesagt. Die Rams haben jetzt Jarquez Hunter dieses Jahr gedraftet, in der vierten Runde. Also ist Blake Corum einfach. Fanden sie den so scheiße letztes Jahr? Oder sagen sie einfach, sie wollen halt jetzt den dritten Running Back so? Ich finde den Deal, ich finde den Move einfach total, fand ich total unerwartet, weil ich dachte, die sind jetzt mit Kyren und Corum so set und hätten sie jetzt in Runde 6 eingedraftet, alles gut, aber so vierte Runde finde ich ein bisschen früh fast.
Ja, es gibt ja immer diese NFC West Coaches, die mit Running Backs obsessed
Ja.
sind. Also
Ja.
sei es Pete Carroll, sei es Kyle Shanahan, sei es
Sean McVay,
McVay. Also ist immer die gleiche, also ist immer der gleiche Müll mit denen. Sie draften halt Running Backs viel zu hoch, irgendwelche Backups auch. Also ich glaube halt einfach, der einzig relevante Back bleibt Kyren Williams. Jarquez Hunter mag ich und hätte ich auch echt mich gefreut, wenn der in einem coolen Backfield gelandet wäre. Aber ich glaube einfach, der wird da einfach als dritter Back irgendwie 3 Carries pro Spiel bekommen und versauern. Also ich glaube, ist leider, leider so.
denke ich auch. Dann noch einer, der war ja auch, das fand ich auch total wild. Woody Marks geht zu Houston und sie schicken den 2026er Third Round Pick, um ihn zu draften. Schon auch eine Ansage gewesen.
Ja, also ich finde, Woody Marks ist auch ein Winner auf jeden Fall. Gerade aus diesem Late Round Running Back Tier ist es einer, der auf jeden Fall geklettert ist. Also ist halt ein guter Receiver. Sie haben nur Mixon eigentlich, der relevant ist. Und glaube, das ist so ein Back, der auch mal irgendwie eine Two-Minute-Offense sieht und sowas. Ja, ansonsten, ja, Skedebu und Tuten muss man vielleicht nochmal ansprechen.
Ja, finde aber ich
Finde
finde, also ich finde beide so semi. Ich hätte die weder als Winner noch als Loser. Findest du, die sind eher
Ja.
Gewinner?
Nee, ich finde auch, also ich würde sie einfach ansprechen, weil sie so,
Ja,
weil sie, also ich
okay,
finde auch
ja.
nicht, ich finde auch, dass sie, also, aber also es sind beides Backs, wo ich, wenn die im Laufe der Saison der Starter in ihren Teams wären, mich nicht hundertprozentig wundern würde.
Das stimmt.
Sie haben
Das
auf jeden
stimmt.
Fall Shots, so. Und das ist ja auch schon mal schön, wenn ein Back nicht komplett begraben ist, sondern du einfach den Shot auch hast, dass er
Ja.
was reißen kann.
Das ist richtig. Genau. Nee, ich denke, damit dann vielleicht einmal den, weil das fand ich spannend. Also Elijah Arroyo ist, glaube ich, jetzt nicht der, weiß ich nicht, ist einfach ein total, ist ja ein spannender Spieler. Jetzt bist du schon, dadurch, dass er bei den Seahawks gelandet ist, sogar schon ein bisschen tiefer irgendwie drin und hast noch mehr mitbekommen. Wie ist so dein Outlook zu ihm? Ist das ein Spieler, den man jetzt hier auf jeden Fall Mitte zweiten Runde draften sollte? Oder ist das so einer, wo du sagst, ja, wenn er mir in die dritte Runde fällt, dann nehme ich ihn, aber sonst bin ich nicht so hyped. Wie siehst du das?
Doch, also ich bin schon hyped bei ihm. Also
Okay.
ich also um Noah Fant gibt es Trade-Gerüchte. AJ Barner, den sie letztes Jahr gedraftet haben, ist ja mehr ein Blocker eigentlich. Also hat
Locker,
ein paar Bälle gefangen, aber ich glaube, Rojo ist schon durchaus sehr viel talentierter als Receiving Back und Receiving Tight End. Und dementsprechend, also Rojo ist für mich, also Mitte Runde 2 sehe ich ihn, ja.
gut.
Im Übrigen, mein Geheimtipp natürlich auch überhaupt nicht durch die Fanbrille gesehen, aber Jalen Milroe wird natürlich eskalieren, ne? Und
Rookie
Sam
of the Year.
Darnold verdrängen. Ja,
Ja.
pass auf, mark my words. Also, Ich bin wirklich, ich bin hyped. Also Jalen Milroe, sollte er seine Chance bekommen, glaube ich, dann können wir zwar alle Seahawks Receiver vergessen, aber dann geht der Cam Newton 2.0 Hype Train los.
Absolut spannend. Ich bin, also das ist wirklich für mich schwer einzuschätzen, wann ich den auch so in Rookie Drafts picken soll. Aber ja, es ist natürlich nur Sam Darnold zu verdrängen. Das ist überschaubar. Also da könnte auch, also Sam Darnold würde mich ja null wundern, wenn der komplett crumbled und dann kommt da die Chance. Und das kann tatsächlich Hype auslösen. Okay, gut.
Gut.
Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch mit unserer Reaction-Folge. Wir werden auf jeden Fall einen Post-NFL-Draft, Mock-Draft machen. Das so als nächstes. Unsere Trade-Folge wollen wir noch am Zettel. So für den Outlook für die nächste Zeit. Ich glaube, ihr habt aber jetzt eine gute Indikation bekommen, wo wir die Prospects so ungefähr sehen, wo wir so ein bisschen Tierbreaks auch sehen, was für Spieler wir da interessant finden. Und ja, damit. Dir dann heute noch einen schönen Abend, an die Hörer gute Zeit und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal und ja, gutes Blatt.
Dankeschön.